Radio 3. Das Gespräch.
Also Jude bin ich nicht aus religiösen Gründen, sondern Jude bin ich als Verfolgter. Dazu ist gar nicht mehr zu sagen. Ich wurde als Jude verfolgt und bin deshalb heute ein bewusster und denkender Jude.
Als Horst Selbiger mir das gesagt hat, habe ich spontan an Hannah Arendt denken müssen und an ihren oft zitierten Ausspruch: Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich auch als Jude wehren. Religion spielt dabei keine Rolle. Aber Horst Selbiger ist nicht nur Jude, er ist auch Kommunist und beides ist ihm gleichermaßen wichtig. Deswegen hat er sich nach dem Zweiten Weltkrieg, den er als jugendlicher Zwangsarbeiter in Berlin überlebt hat, auch nicht für die Auswanderung nach Palästina oder für den Westen entschieden, sondern ganz bewusst für die DDR, weil dort ein besseres, ein antifaschistisches Deutschland entstehen sollte. Irgendwann ist er dann allerdings doch in den Westen gegangen, in die Bundesrepublik. Eine spannende Geschichte also, und gleichzeitig, auch das gehört dazu, habe ich mich gefragt, kann man einen 97-Jährigen noch eine Stunde lang interviewen? Bringt er nicht vielleicht Sachen durcheinander, was ich von anderen, jüngeren Gesprächspartnern durchaus kenne? Und ist es nicht eine Zumutung, immer wieder über zum Teil sehr schwierige Erinnerungen reden zu sollen? Aber wenn ich Horst Selbiger darauf angesprochen habe, hat er gesagt, nee, wir machen das. Deswegen freue ich mich, dass das Gespräch stattgefunden hat. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich habe Horst Selbiger vor wenigen Tagen in seiner kleinen Wohnung in Berlin-Mitte getroffen, wo er nach wie vor alleine lebt. Und weil in wenigen Tagen der 8. Mai ist, also der 80. Jahrestag des Kriegsendes oder der Befreiung, habe ich ihn erst einmal gefragt, ob er sich eigentlich noch an diesen Tag erinnern kann.
Ja, natürlich kann ich mich an den 8. Mai erinnern. Das war für mich der Tag der Befreiung. Das werde ich nie im Leben vergessen.
Was ist denn an diesem Tag passiert für Sie?
Ja, es war einfach so, dass die Sowjetarmee praktisch in Berlin einmarschiert war und der Krieg am 8. Mai zu Ende war. Und damit war der Faschismus, der Hitlerfaschismus war zu Ende und das war für mich also wirklich der Tag der Befreiung.
Aber was haben Sie an diesem Tag gemacht?
Oh. Ja, ich war damals 17 Jahre alt. Und ich bin dann auch zur sowjetischen Kommandantur gegangen und habe ihnen erzählt, dass ich Jude bin, traf allerdings nicht auf einen russischen Soldaten, der das hätte übersetzen können. Das war nicht möglich. Also zog ich wieder unbehelligt ab. Das war meine Situation praktisch am 8. Mai 1945.
Was haben Sie denn die Tage zuvor gemacht?
Die Tage zuvor, ja, wissen Sie, das war ja, spielte sich ja alles im Keller ab, weil die russische Armee selbstverständlich also auch immer noch die Geschütze einsetzte und unser Haus war ein sogenanntes Judenhaus. Aber es waren außer uns keine Juden mehr im Haus. Die waren alle schon deportiert worden.
Mit wem waren Sie da im Haus?
Ich war im Haus mit meinen Eltern und mit meinem Bruder. Meine Mutter hat uns das Leben gerettet. Die war keine Jüdin. Das war eine sogenannte Mischehe. Und ich war kein Mischling, sondern ich galt als Jude. Ich war ein sogenannter Geltungsjude. Das Begriffe alles aus der Nazizeit.
Was hieß Geltungsjude?
Ich galt als Jude. Ich hatte die jüdische Kennkarte, musste den Namen Israel tragen, hieß also Haus Israel Salvia und war Sternträger, musste also diesen Judenstern an meiner Kleidung tragen. Ja, das war's. Geltungsjude. Ich galt eben als Jude, obgleich ich ein sogenannter Mischling war. Nicht? Meine Mutter war eben keine Jüdin und mein Vater war Jude.
Sie haben im Krieg auch Zwangsarbeit leisten müssen.
Ja.
Was mussten Sie da machen?
Das war geteilt. Also erst habe ich in einer Firma gearbeitet. Da musste ich Tropenhelme fürs Afrika-Korps herstellen. Und das war sehr kompliziert. Das waren Korkhelme. Und mit meiner jugendlichen Kraft wusste ich nie, ich musste da Nieten einbringen und ich wusste nie, wie viel Kraft man da verwenden musste. Also entweder waren die Nieten nicht vernietet oder aber ich habe Löcher in Helm gemacht. Also es hat bei mir nicht geklappt. Ich konnte diesen feinen Unterschied des Grades nicht erreichen. Also es gelang mir nicht, irgendwelche Helme zu machen, sondern ich habe das alles versaut. Und die Hutfabrik, in der ich damals gearbeitet habe, die hatten schon angedroht, dass sie das als Sabotage ansehen. Aber ich hatte Glück, ich war ja damals noch sehr jung. Und es ging also gut aus für mich.
Und dann sind Sie woanders hingekommen, in einen anderen Einsatzbereich, richtig, in einer anderen Firma?
Richtig, ja. Das war dann die Firma Wählisch. Das war ein Abrissunternehmen. Inzwischen waren ja auch die Bombenangriffe auf Berlin. Und die Trümmer wurden immer mehr und wir wurden dann zur Beseitigung der Gefahrenstellen eingesetzt. Da, wo also mal noch ein Schornstein stehen blieb oder die Brandmauer, da wurden wir eingesetzt und mussten das beseitigen. Es war also nicht nur eine schwere körperliche Arbeit, sondern auch eine gefährliche Arbeit.
Und wenn Sie wir sagen, wer ist dieses Wir? Also waren Sie nur mit anderen jüdischen Zwangsarbeitern eingesetzt oder waren das verschiedene Menschen aus verschiedenen Gruppen, Nationen?
Nein, das waren nur jüdische Zwangsarbeiter. Ja. Und wie gesagt, ich war ja damals sehr jung und noch sehr unerfahren und ich war schwindelfrei und stand auf der höchsten Mauer und habe praktisch die Gefahren beseitigt. Ja.
Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Gefühl Sie das gemacht haben? Also ich denke zum Beispiel eventuell mit einem Gefühl von Hass oder vielleicht auch von einem Gefühl der Angst, dass jederzeit Ihnen Schlimmeres drohen könnte?
Also wir waren natürlich gefährdet, das ist klar. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe nie Angst gehabt. Dazu kommt noch, dass ich also in der Vorkriegszeit das Glück hatte, bei Maccabi in Boxverein zu gehen.
Das war ein jüdischer Sportverein,
Maccabi. Das war ein jüdischer Sportverein, der noch existierte bis 1938. Also ich war damals 10 Jahre alt und habe den Boxsport kennengelernt und lieben gelernt. Und deshalb war das Problem Angst bei mir überhaupt nicht vorhanden.
Auch, obwohl Sie wussten, Sie sind eine kleine Minderheit oder gehören zu einer kleinen Minderheit, die verfolgt wird. Und da ist ja die Kraft des Einzelnen dagegen eigentlich ohnmächtig.
Das ist richtig, aber wie gesagt, es war einfach so, dass ich keine Angstgefühle hatte. Und wir waren ja schon übrig geblieben, verstehen Sie, die anderen Juden waren ja schon deportiert und meine ganzen Klassenkameraden waren schon evakuiert und in Lagern und also insofern, ich hatte keine Angst und es war gut so, ja.
Sie kommen aus einem Haushalt, aus einer Familie, wo der Vater Jude war und die Mutter nicht Jüdin. Haben Sie sich als Kind, wissen Sie das noch, als Jude gefühlt?
Ja, natürlich. Schauen Sie, wir wurden ja aus den normalen Schulen rausgeschmissen, mussten also eine jüdische Schule besuchen. Ich besuchte damals dann die Mittelschule der jüdischen Gemeinde in der großen Hamburger Straße. Insofern habe ich mich natürlich als Jude gefühlt. Ich musste damals also Hebräisch lernen und wie gesagt, das war eine jüdische Schule in der großen Hamburger Straße, die heute noch existiert.
Hat Religion in Ihrem Elternhaus eine Rolle gespielt? Also gab es auch so ein Jude sein heißt, einer gewissen Religion anzugehören? Oder war das primär, Ihnen wurde von außen deutlich gemacht, du bist Jude?
Also es war beides natürlich, nicht? Also mein Vater war Jude und er hat also die hohen Feiertage eingehalten. Also in Berlin sprach man von 3-Tage-Juden. Das waren die, die also die 3 hohen Feiertage, jüdischen Feiertage gefeiert haben. Und dazu gehörte auch mein Vater. Ansonsten war er war Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg, hatte hohe Auszeichnungen und das Jüdischsein war völlig normal und das hat uns auch geprägt, ne? Mein Bruder und mich.
Können Sie sich erinnern, wann der Nationalsozialismus sozusagen in Ihr Leben eingebrochen ist?
Mit Schuleintritt. Das heißt, 1934 wurde ich eingeschult und ich war der einzige Jude in der Klasse. Und ich war die Judensau und der Judenitzig. Und den konnte man anspucken, den konnte man schlagen. Dann hatte ich glücklicherweise diese Verbindung zum Sportverein Maccabi und habe Boxen gelernt und ich habe auch gelernt, mich zu wehren. Und dann gab es auch mal was auf die Nase.
Das heißt, Sie hatten dann durchaus auch körperliche Auseinandersetzungen mit irgendwelchen anderen Kindern oder ja. Jugendlichen. Waren das dann Hitlerjungen oder gar nicht unbedingt?
Natürlich. Was heißt nicht Hitlerjungen? Wer war nicht Hitlerjunge? Die waren sogar stolz, im BDM oder in der HJ zu sein. Also BDM, Bund der Deutschen Mädchen, nicht? Und das war also so normal wie es sei denn, es waren Kinder, wo der Vater also wirklich Nazi-Gegner war. Aber das war doch selten, nicht? Machen wir uns nichts vor. Die Deutschen waren eben Nazis. Und alle haben mitgemacht.
Würden Sie das in dieser Allgemeinheit, ja, so sagen, dass alle mitgemacht haben und dass alle begeistert waren?
Nein, natürlich, es gab ja auch welche, die heldenhaft gegen die Nazis gearbeitet haben und gekämpft haben. Das sind die Ausnahmen. Aber ansonsten waren die Deutschen Nazis. Ja. Sie sind ja mitgegangen. Sie haben ja Hitler zugejubelt. Ja.
Sie waren in den ersten Jahren des NS-Regimes ja noch ein Kind. Also Sie sind 1928 geboren. Das heißt, Sie waren dann an der sogenannten Machtergreifung 5 oder 6.
Ja.
Und haben da selber natürlich nur begrenzt was mitgekriegt. Aber wie, wissen Sie vielleicht auch später von Gesprächen mit Ihren Eltern, wie Ihre Eltern das wahrgenommen haben? Sie hatten ja gesagt, Ihr Vater war Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg. Also ich nehme an, er war eigentlich durchaus Patriot und Deutschland war ihm sehr wichtig. Und das sind ja oft welche gewesen, die erst mal gedacht haben, ja, mir wird nichts passieren. Und eigentlich so dieses nationale Gefühl ist ja auch was, das kenne ich ja, ich bin ja selber auch im Krieg gewesen und habe mit Stolz für mein Vaterland gekämpft. Also wissen Sie, wie Ihre Eltern diesen Nationalsozialismus noch vor Kriegsbeginn jetzt die ersten Jahre wahrgenommen haben?
Ja, natürlich. Mein Vater war Zahnarzt und der musste seine Praxis schließen, weil er Jude war. Und die Judenverfolgung setzte praktisch, 1933 bereits an. Das hat auch mich geprägt. Ja, selbst wenn ich nur damals ein Kind von 5 Jahren war, habe ich das mitgekriegt, dass meine Eltern, dass mein Vater verfolgt war. Und meine Mutter war also so eine tolle Frau, die Verwandtschaft hat ihr in den Ohren gelegen, sie soll sich doch scheiden lassen von dem Juden. Aber meine Mutter hat meinen Vater geliebt und wäre also eher mit nach Auschwitz gegangen, als dass sie sich hätte scheiden lassen. Ja.
Wann hat die Zwangsarbeit für Sie begonnen und vielleicht auch für Ihren Vater? Ich weiß nicht, ob der auch zur Zwangsarbeit verpflichtet wurde.
Ja, also meine Zwangsarbeit begann mit 14 Jahren.
Also dann 1942.
Ja.
Und bis dahin sind Sie noch in eine Schule gegangen, in eine jüdische, oder gab es da auch eine Zeit, wo Sie quasi, wo die Schulen schon geschlossen waren und Sie was ganz anderes gemacht haben?
Nein, die Schulen wurden 1942 geschlossen. Und wir mussten uns, es gab ja ein extra Arbeitsamt für Juden in Berlin in der Fontanepromenade. Und wir mussten uns dort einfinden und wurden mit 14 Jahren Zwangsarbeiter.
Sie haben 3 Musiktitel ausgesucht. Der erste war Ihnen, glaube ich, der wichtigste. Du bist mein ganzes Herz. Von Richard Tauber?
Oh ja, das war das Lieblingslied meines Vaters. Er hatte eine wunderbare Tenorstimme. Er selbst sang dann mit und wir waren überhaupt noch damals eine musikalische Familie. Ich spielte Klavier, mein Bruder spielte Geige und mein Vater hatte eine fantastische Stimmung und wir haben die deutschen Lieder sehr geschätzt und gesungen. Unter anderem eben, dein ist mein ganzes Herz. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.
Dann hören wir jetzt, du bist mein ganzes Herz, aus der Operette Das Land des Lächelns von Franz Leha.
Wenn die nicht küsst, der Sonne,
Du bist mein ganzes Herz von Richard Tauber aus der Operette Das Land des Lächelns von Franz Leha. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und Horst Selbiger, Holocaust-Überlebender, Jude, Jahrgang 1928, und Sie sind auch Kommunist.
Ja.
Das ist Ihnen, glaube ich, auch wichtig.
Sehr wichtig.
Was heißt das für Sie?
Ja, wissen Sie, das ist, ich muss da weiter ausholen. Schauen Sie, ich war als Kind schon Verfolgter des Naziregimes. Und es ist schwierig darzulegen, wirklich, es ist schwierig. Mein ganzes Leben war eben immer in der Opposition. Ich war Jude, war sozusagen das Unglück für Deutschland. Die Juden sind unser Unglück. Die Juden müssen vernichtet werden. Die Juden werden im Nationalsozialismus verfolgt. Ab 1933. Das wurde immer schlimmer. Verwandte versuchten aus Deutschland rauszukommen. Wenn ich rauskam, war dann nachher Sternträger, musste den Judenstern tragen, war den Nazis ausgeliefert, war wehrlos, obgleich es natürlich auch Widerstandsgruppen gab. Aber im Grunde genommen waren noch die Juden wehrlos und wurden ermordet. Ja, ermordet. Es ist unvorstellbar, was den Juden angetan wurde. Man entzog ihnen erst ihre berufliche Möglichkeit und es endete dann Konzentrationslager. Und Auschwitz ist ja bekannt dafür, dass die Juden ermordet wurden.
Wann haben Sie denn davon erfahren? Weil Sie sind ja in Berlin 1945 im Mai gewesen. Und es ist ja nicht so, dass man dort Zeitungen hatte und dann hat man erfahren, was alles passiert ist, sondern ich würde mal sagen, es war wahrscheinlich ein großes Chaos. Und Sie hatten ja schon gesagt, Sie sind zur sowjetischen Militärkommandantur gegangen. Da hat sich niemand für Sie interessiert. Wie ist Ihr Leben denn nach der Befreiung und gleichzeitig der Zerstörung dieses Regimes und auch ein großer Teil dieser Stadt, wie ist Ihr Leben weitergegangen?
Naja, für mich war das wirklich die Befreiung, nicht? Der Judenstern verschwand aus meiner Kleidung und ich fühlte mich als Sieger. Ich war befreit und die Rote Armee war die Armee, die mich befreit hat und das hat mich natürlich auch beflügelt. Und dadurch bin ich auch Kommunist geworden, ja.
Können Sie noch genauer sagen?
Und geblieben.
Können Sie noch genauer sagen, was das für Sie heißt, Kommunist geworden zu sein?
Ja, also auf jeden Fall Nazi-Gegner zu sein. Auf jeden Fall die Menschlichkeit, die ja im Narzissmus nicht vorhanden war, ich sag mal, selbst zu haben und auch weiterzugeben. Verstehen Sie, das ist, ich bin Mensch und möchte als Mensch behandelt werden und werde auch alle Menschen eben als Menschen behandeln. Gerade auch, weil ich eben Mensch war, hasste ich alles, was gegen die Menschen war. Dazu gehörte natürlich auch die Verfolgung der Juden, die Konzentrationslager, die dann entstanden und wo unschuldige Menschen praktisch ihr Leben lassen mussten. Ja. Es war eine eine schreckliche Zeit, die mich auch geprägt hat. Und dadurch bin ich Kommunist geworden. Ja.
Wussten Sie denn von diesen schrecklichen Dingen während des Krieges oder während der Zwangsarbeit schon?
Natürlich wusste ich. Ja. Wir Kinder waren damals schlauer als die Erwachsenen. Es blieb nicht aus, dass in meiner Klasse immer mehr Kinder verschwanden. Auf Nimmerwiedersehen. Sie wurden deportiert. Naja, und dann mit 14 Jahren wurden unsere jüdischen Schulen geschlossen. Und wir mussten uns dann dem jüdischen Arbeitsamt in Berlin zur Verfügung stellen, in der Fontanepromenade. Und als dann die Luftangriffe auf Berlin begannen und die ersten Häuser zerstört wurden, da wurden wir dann verpflichtet, praktisch die Räumungsarbeiten zu übernehmen. Dort, wo also nochmal ein Schornstein stand oder stehen geblieben war, da mussten wir ran und die Unfallgefahr beseitigen. Ja, das war dann unsere Aufgabe.
Wie waren die ersten Monate oder vielleicht auch die ersten 3-4 Jahre in Berlin nach der Befreiung, nach dem Ende des Krieges, bis dann die beiden deutschen Staaten gegründet wurden? Was haben Sie gemacht? Wie haben Sie gelebt? Sie waren damals 17.
Es war ja damals eine ganz komische Zeit. Ich habe damals nach der Befreiung mit Gold und Brillanten gehandelt. Als 17-Jährige, 18-Jährige.
Wo hatten Sie das her?
Wie, was her?
Wenn Sie sagen, Sie haben mit Gold und Brillanten gehandelt und ich hatte den Eindruck, Sie meinen es ernst, so wie Sie mich anschauen.
Ja. Die Leute waren in Armut und die haben ihren Schmuck verkauft. Und ich habe gekauft und verkauft. Ja. Und habe dann auch im Lager, in Plötzensee, im Lager gelebt. Also war dann nicht mehr bei meinen Eltern zu Hause, sondern im Lager.
Was war das für ein Lager? War das ein DP-Camp?
Ja.
Wurden Sie da quasi hin verpflichtet oder sind Sie freiwillig dahin gegangen?
Bin freiwillig dahin gegangen und wollte ja auch raus aus Deutschland.
Vielleicht sollte ich kurz erklären, DP-Camp ist nicht unbedingt selbstverständlich, also Displaced Person. Also eine Person, die eigentlich nicht an dem Ort sich befindet, an dem sie ursprünglich mal gelebt hat. Also da waren viele Zwangsarbeiter in den Besatzungszonen in Deutschland dann nach dem Krieg und eben auch Juden, die aus irgendwelchen Lagern gekommen waren.
Genau, ja.
Und in dem Lager in Plötzensee, da waren überwiegend Juden oder nur Juden? Oder was waren das für Menschen, die dort lebten?
Das war, wo ich war, waren überwiegend jüdische Menschen, ja. Die glücklicherweise noch überlebt haben, ja. Die aus den Lagern und Konzentrationslagern kamen und Illegale, die in Deutschland U-Boote waren.
Und haben Sie dann, weil ich weiß, dass viele von diesen DPs, die wollten weg aus Deutschland, von den Jüdischen. Die wollten entweder in die USA auswandern, nach Palästina, / Israel, auf jeden Fall weg aus Deutschland.
Ja.
Und Sie?
Das wollte ich auch, ja.
Ist dann aber anders gekommen.
Das ist anders gekommen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hatte das unwahrscheinliche Glück, dass ich die deutsche Sprache damals schon liebte und mir nicht vorstellen konnte, wie man in einer anderen Sprache das ausdrücken konnte, was man im Deutschen ausdrücken. Die deutsche Sprache ist so reich und so blumig und so wunderbar. Und trotzdem gab es eine Zeit, wo ich kein Deutsch gesprochen habe. Ne? Nur Jiddisch und alle Sprachen der Welt.
In diesem DP-Camp?
Ja.
Wurde da viel Jiddisch gesprochen oder eher, weiß ich nicht, andere Sprachen?
Ja, Jiddisch. Nicht so perfekt für die anderen, aber immerhin Jiddisch. Ja.
Aber was ist passiert, dass Sie sich dann für die DDR, für diesen neu gegründeten Staat, entschieden haben und nicht für Palästina und vielleicht auch nicht für den Westen, der ja vielleicht mehr an Freiheit versprach?
Tja, Sie im Osten hat man gesagt, wir bauen den Sozialismus auf. Und das war doch was für mich, meine Güte, Sozialismus. Die Gleichheit der Menschen, die Freiheit, die Brüderlichkeit. All das war für mich faszinierend. Und deshalb ging ich auch nach Ost-Berlin und habe praktisch die DDR mit aufgebaut.
Hatten Sie denn damals das Gefühl, die Menschen, mit denen Sie jetzt dieses neue Land, dieses neue System aufbauen, die haben viele von denen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen salopp, Dreck am Stecken? Also weil die natürlich auch im Nationalsozialismus nicht in Kellern gehaust haben oder Widerstandskämpfer waren, sondern viele von denen mitgemacht haben.
Ja, was ist da Ihre Frage?
Ob sie quasi diesen Staat mit vollem Herzen unterstützt haben oder doch mit so einem inneren Vorbehalt von, ich habe da mit ganz vielen Menschen zu tun, die waren vorher noch bis vor kurzem meine Feinde oder wollten mich umbringen.
Naja. Also es gab auch in der Nazi-Zeit Menschen, die Kommunisten geblieben sind. Das waren meine Vorbilder. Und ich muss Ihnen sagen, ich bereue nichts. Wir haben die Menschen mitgenommen und erzogen. Ich ging damals ganz in diese Arbeit auf. Ja.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe mit meinen ehemaligen Gegnern, also mit Kindern aus der HJ und aus dem PDM, versucht, sie zu überzeugen, dass sie einen falschen Weg gegangen sind und dass es jetzt gilt, den Sozialismus aufzubauen. Und die Menschen waren noch stolz darauf, dass sie von dem Hitlerismus befreit waren und jetzt einen anderen Weg gehen konnten.
Und was haben Sie konkret gemacht? Waren Sie Lehrer? Oder wie haben Sie mit den Jugendlichen gearbeitet?
Ich war kein Lehrer, nein. Aber ich war in der FDJ und habe dort Gruppen betreut und Agitation betrieben und sie auf unsere Seite gebracht. Unsere Seite war eben der Sozialismus, ja.
Aber irgendwann sind Sie in diesem neuen System, im Sozialismus, ja auch angeeckt. Sie haben die DDR ja irgendwann verlassen, sind aus der Partei rausgeflogen. Also es gab auch da irgendwann einen Bruch. Was ist da passiert?
Naja, der Bruch kam nicht von mir, sondern der kam von der Gesellschaft. Ich kam eben nicht aus der Arbeiterschaft, sondern mein Vater war Zahnarzt und das wurde mir zum Vorwurf gemacht. Nicht? Ich war eben nicht der Genosse, der aus der Arbeiterschaft kam. Und dann war es natürlich auch leicht, mir Dinge anzuhängen, wie Überheblichkeit und naja. Man hat mich sozusagen kirre gemacht. Aber trotz Parteiausschluss und Berufsverbot bin ich der Sache doch treu geblieben und wurde dann auch zu einem späteren Zeitpunkt rehabilitiert.
Aber 1964 sind Sie erstmal in den Westen gegangen. Sie sind als Journalist zu dem Auschwitz-Prozess nach Frankfurt gegangen, um über ihn zu berichten, ja. Und sind von dort nicht mehr in die DDR zurückgekehrt.
Das ist richtig, ja. Ich hatte natürlich das unheimliche Glück, dass meine Eltern ja ohnehin in West-Berlin ansässig waren und dort lebten. Ja, und ich bin dann zu meinen Eltern nach West-Berlin gegangen.
Sie haben sich als zweites Lied von Hannes Wader und Weil der Mensch ein Mensch ist ausgesucht.
Ja.
Haben Sie das oft gehört?
Ja, natürlich. Ich war ja überzeugter DDR-Bürger und Kommunist, war Mitglied der SED und FDJ, und damals gab es diese Bewegung, dass sich die Jugend Wissen aneignen soll, und ich hatte, da gab es dann sogenannte Abzeichen für gutes Wissen, und ich hatte das in Bronze, in Silber und in Gold, und ich war also ja ein begeisterter Mitarbeiter in der DDR. Wurde dann auch Mitglied des Schriftstellerverbandes und habe solche Koryphäen dann kennengelernt, also wie Bertolt Brecht beispielsweise und viele, viele andere. Und ich weiß noch, dass ich auch meine geliebte Anna Segers mal wahnsinnig verteidigt habe im Schriftstellerverband, als sie angegriffen wurde. Und also es war für mich eine wunderbare Hochzeit. Nicht Hochzeit, sondern Hochzeit.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn kein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum links, drum links, zwei, drei, wo der Platz genosse ist. Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist.
Und weil der Mensch ein Mensch ist. Von Hannes Wader. Sie hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Horst Selbiger, Jahrgang 1928, der den Krieg als Jude in Berlin überlebt hat, Zwangsarbeiter, Kommunist, der in die DDR gegangen ist, oder der sich ganz bewusst für die DDR entschieden hat, dann 1949, jetzt auch nochmal nickt, wenn ich das sage, und dann doch 1964 in den Westen gegangen ist. Wie haben Sie denn dann 1989 den Kollaps des Kommunismus, des real existierenden Kommunismus erlebt?
Also ich muss ehrlich sagen, das war schon für mich traurig. Aber es war natürlich so wie immer, alle waren gegen uns. Die Menschheit, oder sagen wir mal die Deutschen, nicht die Menschheit, die Deutschen waren wirklich Antikommunisten und haben das Gute, was von diesen Menschen gemacht und erlebt wurde, dass sie ihr Leben geopfert haben für ihre Ideen und in den Zuchthäusern der Deutschen waren. Ja, was war es denn? Es war die Abkehr von allem Menschlichen, und die Deutschen waren wieder wer. Ihnen war eben das amerikanische Paradies lieber als die andere Seite.
Aber hatte das amerikanische Paradies, wie Sie es gerade genannt haben, nicht auch was damit zu tun mit der Freiheit für den Einzelnen? Und dass, wie der reale Sozialismus aussah, sehr viel mit Bevormundung, Unterdrückung und Unfreiheit, was auch Sie als Jude und Kommunist schwer ertragen konnten?
Naja, aber die Grundidee war doch da. Verstehen Sie, dass die Menschen nicht reif waren dafür, das ist eine andere Sache.
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie so positiv über den Sozialismus, also nicht nur als Idee, sondern auch in seiner politischen Ausformung sprechen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin eben mit meinem Herzen dabei. Und kleine Ungerechtigkeiten, die da eben auffuhrkamen, die empfinde ich als nebensächlich. Die Grundidee ist das Entscheidende. Und deshalb bin ich nach wie vor Sozialist.
Würden Sie sich denn die DDR zurückwünschen?
Nein. Die DDR hat ihre Chancen verspielt und leider war die Gegenseite eben die stärkere. Und aber selbst wenn die DDR verschwunden ist, sind die Kommunisten nicht verschwunden und sie werden die Welt weiter gestalten und sie werden nicht mehr zu übersehen sein. Aber die Weltgeschichte wird ihren Weg gehen. Davon bin ich fest überzeugt.
Gab es einen Moment auch, wo Sie erschrocken sind über die Verbrechen, die im Namen des Sozialismus und des Kommunismus begangen wurden?
Ja, die Verbrechen, die im Namen der Rechtsstaatlichkeit passiert sind, sind kaum weniger. Und beide sind total überflüssig, meine ich. Deshalb ist die Menschwerdung des Menschen auch so wichtig.
Und können Sie heute sagen, was es für Sie bedeutet, Jude zu sein? Ist ja keine Überzeugung, anders als beim Kommunisten oder beim Sozialisten.
Also Jude bin ich nicht aus religiösen Gründen, sondern Jude bin ich als Verfolgter. Dazu ist gar nicht mehr zu sagen. Ich wurde als Jude verfolgt und bin deshalb heute ein bewusster und denkender Jude.
Wir haben ja im Moment viele, viele Krisenherde, Konflikte auf dieser Welt. Gibt es welche, die Ihnen besonders nahe gehen oder die Sie besonders beschäftigen?
Nein, eigentlich nicht. Israel geht seinen Weg. Das ist gut so. Dass sich die Welt immer noch den Schädel einschlägt, ist für mich völlig unverständlich, aber es ist halt so. Ich kann nichts daran ändern.
Was ist Ihnen bei der Erinnerung an die Vergangenheit besonders wichtig?
Also besonders wichtig ist mir natürlich, dass es Deutsche gab, die von Anfang an Antifaschisten waren. Das ist gut zu wissen. Und das waren für mich die besten Deutschen.
Sie sind jetzt 97. Wenn Sie zurückblicken, gab es eine Phase in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das war so die schönste Zeit?
Ich habe mein Leben gelebt als Antifaschist und als Kommunist und ich bereue nichts. Und die meisten Deutschen wollen von dieser Geschichte überhaupt nichts mehr wissen und sie leben so weiter, als wären sie das unschuldigste Volk der Welt.
Denken Sie denn, dass die Menschen sich verändert haben? Also es ist ja inzwischen die dritte Generation nach Ende des Krieges, die quasi heranwächst.
Naja, ich bin da auch Optimist und meine, dass gerade diese Generation vieles gut zu machen hat. Die dritte Generation sind eben neue Menschen, aber sie haben dieses Erbe und das müssen sie aufarbeiten. Das nutzt gar nichts. Und ich denke und wünsche und meine auch, dass sie dabei sind, das aufzuarbeiten. Und das versöhnt mich.
Erleben Sie das so bei Lesungen mit Jugendlichen, wenn Sie solche noch machen oder in der Vergangenheit gemacht haben?
Ich habe Sie nicht verstanden.
Erleben Sie das so bei Jugendlichen, bei Lesungen, wenn Sie mit Jugendlichen Lesungen gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass das Menschen, die meine Lesung erlebt haben, dass es keine Nazis mehr werden können. Das muss ich Ihnen sagen und das beruhigt mich. Und damit habe ich auch meine, das erfüllt, was ich mir vorgenommen habe.
Wie geht's Ihnen denn mit diesem Faschismus- oder Nazi-Vorwurf, sage ich jetzt mal, wenn wir den Krieg zwischen der Russland und der Ukraine anschauen? Weil da ist es so, dass Russland sagt, wir greifen die Ukraine ja nicht an, weil wir es gegen die Ukraine haben, sondern weil da Nazis an der Regierung sind. Und zugleich gibt es die starke Kritik an Russland, dass es ein zunehmend faschistoides Regime ist.
Es gibt und gab immer diese verdammte Kritik an Russland. Diese ganze Geschichte hat natürlich eine Vorgeschichte. Aber es ist nicht meine Aufgabe, da heilend einzugreifen. Das kann ich nicht. Aber eins meine ich, wenn alle, man sollte reden, bevor man schießt. Und dieses Reden hat gefehlt, sodass letzten Endes einer des anderen Teufels wurde. Dabei sind das alles Menschen und weil der Mensch ein Mensch ist, sollte er das schon verabscheuen. Und Krieg ist kein Mittel. Ist kein Mittel, eine bessere Welt zu schaffen. Bessere Welt schafft man nur, wenn man sich auseinandersetzt in Sprache und nicht mit Waffen.
Sind Sie denn mit Blick auf Deutschland eher zuversichtlich, dass das Land eine gute Entwicklung nehmen wird? Oder sehen Sie die alten Geister wiederkommen oder immer da gewesen seiend?
Ja, sie waren schon da. Sie waren schon da. Aber ich setze ja auch auf die dritte Generation, die wird schon richten. Eigentlich bin ich von Natur aus Optimist und es hat sich schon viel gewandelt. Da wird sich noch mehr wandeln. Und dazu kommt ja noch, dass die alten Faschisten aussterben. Und das ist gut so. Das ist gut so, gerade weil der Mensch ein Mensch ist. Und er hat eben Stiefel im Gesicht nicht gern. Und es ist auch so, wirklich so, er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich keine Herren.
Herr Selbiger, ich nehme das als ein Schlusswort. Danke Ihnen fürs Gespräch. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu sehr zugesetzt mit dieser Zumutung eines einstündigen Gesprächs.
Nein, die Zumutung war nicht auf Ihrer Seite, sondern die Zumutung ist, dass man heute noch überhaupt über diese Dinge sprechen muss. Das ist die Zumutung. Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte nicht viel gelernt. Und da liegt die Zumutung.
Das war das Gespräch heute mit Horst Selbiger, Jude, Kommunist, Jahrgang 1928, der den Krieg in Berlin überlebt hat. Sie können das Gespräch gerne nachhören, entweder auf Radio 3 oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Matthias Bertsch und wir hören zum Schluss noch das italienische Partisanenlied Bella Ciao.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.